Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da kommt, unser Erhöhter Jesus Christus. Liebe Geschwister, haben wir einmal schon darüber nachgedacht, über das Wunder der Sprache, der Fähigkeit, uns mitzuteilen, gute Dinge, auch unangenehme Dinge mitzuteilen, auszutauschen, dass wir mit Worten uns ermutigen können, aber auch entmutigen können. Und dass alles, was wir mit der Sprache tun können, verdanken wir letztlich unserem Schöpfer, von dem nicht nur wir mit unserem Körper stammen, sondern auch die Möglichkeiten der Sprache, der Verständigung, der Gemeinschaft. Dazu kommt noch etwas Besonderes, nämlich die Möglichkeit, Worte in einem sinnvollen grammatikalischen Zusammenhang aufzuschreiben und für spätere Generationen wichtige Ereignisse festzuhalten. Auch hier erkennen wir die Handschrift, das Schöpferhandeln Gottes. Er hat dafür gesorgt, dass wichtige Ereignisse der Vergangenheit uns überliefert sind, etwa im ersten Buch Mose, aber so zum Beispiel die Erschaffung der Welt in 6 Tagen und die weltweite Flutkatastrophe, die geologisch überall nachzuweisen ist. Da gibt es ein sehr interessantes Bilderbuch oder bebildertes Fachbuch, Die Sintflut vor uns, von Dr. Joachim Scheven. Wer dafür Interesse hat, kann sich gern bei mir melden. Da wird nämlich nachgewiesen, dass die jetzige Gestalt der Erde total verändert ist nach der Sintflut. Das Neue Testament ist im Gegensatz zum Alten Testament in griechischer Sprache abgefasst. Das war auch ein genialer Gedanke Gottes, dass er den Jüngern das eingegeben hat, in Griechisch das zu überliefern, weil nämlich Griechisch damals die Verkehrssprache im Mittelmeerraum war und dadurch der Apostel Paulus in relativ kurzer Zeit so viele Menschen, Stämme und Völker mit der Botschaft erreichen konnte. Die Schreiber, die das Neue Testament uns überliefert haben, die Apostel, standen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und Jesus hat es ja auch seinen Jüngern gesagt, dass sie den Geist der Wahrheit bekommen werden und er wird sie erinnern an alles, was wichtig ist vom Leben und von den Werken und Worten Jesu weiterzugeben und aufzuschreiben. Dazu das Wort aus Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Ja, die Verfasser des Neuen Testaments waren vom Heiligen Geist geleitet. Und so hat es Paulus ja in 2. Timotheus 3, 16 gesagt, alle Schriften von Gott eingegeben, eingehaucht von Gottes Geist. Und dieses eingehaucht werden und die Leitung auch in den einzelnen Worten hat auch der Heilige Geist besorgt, dass bestimmte griechische Worte da vorkommen, und zwar an verschiedenen Stellen. Ich bin mal einem wichtigen Wort mal nachgegangen von der Konkordanz her und ich finde, das Wort passt auch ganz gut zu dem heutigen Thema, weil es da nämlich um das Zeugnis geht. Es ist so, dass die griechische Sprache oft nur ein Wort hat, was verschiedene Bedeutungen aber jeweils im Zusammenhang dann hergibt. So ist es auch mit diesem Wort, was ich heute euch mal vorstellen will, Diamartyrein. Martyr, das kennt ihr irgendwo. Wer erinnert sich da an ein Fremdwort? Martyrein. Ja, genau. Und das heißt eigentlich Zeugen. Mit Märtyrern bezeichnen wir ja Menschen, die für das Zeugnis zu Jesus durch das Bekenntnis zu ihm auch teilweise Blutzeugen wurden, also hingerichtet wurden. Und das ist ja auch eine sehr aktuelle Geschichte. Heute werden ja sehr viele Christen auch um ihres Glaubens willen gerade von Muslimen verfolgt und auch getötet. Jetzt zunächst die Bedeutung dieses Wortes, die Martyreien, etwas feierlich bezeugen vor Menschen oder auch vor Gott, beschwören, versichern, inständig bitten. Und jetzt möchte ich mit euch drei Bibelstellen daraufhin mal durchgehen. Die erste Stelle erscheint in Lukas 16. Wir kennen ja die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Da geht es ja nicht nur um diese beiden Personen, sondern auch um die beiden Orte, die nach dem Tod Menschen erwarten. Wichtig ist, dass wir das festhalten. Es handelt sich hier in Lukas 16 ab Vers 19 nicht um ein Gleichnis. Das wird zwar manchmal behauptet, stimmt aber nicht. Und zwar aus dem Grund, weil hier Namen genannt werden. Abraham, Mose. Und das kommt in keinem Gleichnis Jesu vor. Es ist ja auch gar nicht genannt hier, dass es ein Gleichnis sein soll, wie an anderen Stellen. Der reiche Mann in der Qual redet mit Abraham und hat nur noch einen Wunsch, Vers 27. Ich bitte dich, Vater Abraham, dass du Lazarus in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt. Für warnen steht das Wort diamartyreu. Also man kann auch sagen, inständig bitten, beschwören, also sehr dringlich auf sie einreden, dass sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Die Antwort Abrahams ist sehr wichtig. Sie haben Mose und die Propheten. Auf diese sollen sie hören. Aber der reiche, jetzt arme Mann widerspricht, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun, umkehren. Entschuldigung, die Bronchitis ist noch nicht ganz weg. Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Ich habe mich gefragt, warum gibt Abraham hier Mose und den Propheten, letztlich der Heiligen Schrift, den Vorrang gegenüber irgendeinem spektakulären Ereignis, wo einer aus den Toten wieder zurückkommt. Das hängt damit zusammen, weil auch die Schriften des Alten Testaments von Gottes Geist eingegeben sind. Und so konnte Paulus vor einem König bekennen, ich glaube allen Schriften, die in der Bibel festgelegt sind. Nehmen wir aus diesem Text den Ausdruck warnen vor der Hölle oder dem Totenreich einmal genauer unter die Lupe. Wenn wir Zeugnis geben, sind wir da bereit, auch mal über den Ort zu sprechen, wo, danke schön, sehr aufmerksam, dass es ja diesen Ort für alle gibt, die auf Gott und sein Wort nicht gehört haben, sich bewusst abgewandt haben, so wie es Jesus ja im Tauf- und Missionsbefehl nach Markus sagt, wer nicht geglaubt hat, wird verdammt werden. Also sie hatten die Möglichkeit, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, mehr noch, es auch für ihr Leben anzuwenden. Die Frage ist, hatte dieser reiche Mann eigentlich die Gelegenheit, in seinem sehr bequemen und Luxusleben sich nach Gott zu erkundigen. Er hatte ja das Alte Testament und da stehen sehr schöne Worte drin. Zwei seien hier mal genannt aus Jesaja. Jesaja 45, 22, da heißt es, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet oder selig aller Welt enden. Denn ich bin Gott und keiner mehr. Oder das schöne Kapitel 55 bei Jesaja, wo es heißt, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege, der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich sein erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ich glaube, dass wir aus Lukas 16 zweierlei lernen können, auch gerade im Zeugnis vor anderen. Besonders liegt das nahe, wenn man mit einem Trauerfall zu tun hat, dass man dann fragt, ja, wie geht es eigentlich weiter? Ich habe jetzt letzte Woche mit Klassenkameraden telefoniert. Wir sind ja alle inzwischen Oldies, also über 80. Und dieses Jahr ist auch schon wieder einer gestorben. Und da liegt es eigentlich nahe, das mal zu anzusprechen. Weißt du, wo du mal hingehst? Und wenn sie sagen, es ist ja noch keiner zurückgekommen, können wir sagen, doch, Jesus ist zurückgekommen und er hat die wirklich tragenden Informationen dazu. Also, dass wir in zweierlei Richtung dieses Lukas 16 einsetzen. Einmal, dass wir sagen, Gottes Wort gibt uns die Chance, wirklich zu Gott umzukehren, mit ihm Kontakt zu bekommen, damit wir nicht einmal an diesen Ort der Qual kommen. Aber auf der anderen Seite auch hinweisen, dass nicht nur an dieser Stelle, sondern Jesus sehr klar gesagt hat, etwa am Schluss der Bergpredigt, wo der breite Weg mit dem großen Tor hinführt. In dem Zusammenhang habe ich bei Paulus auch noch mal eine Stelle entdeckt im Timotheusbrief, im Kapitel 2. Da kommt dieses Diamatyrein auch noch mal vor, wo Paulus dann schreibt an Timotheus, solches bezeuge vor dem Herrn, dass sie nicht um Worte zanken, welches nichts nütze ist. Also man soll sich nicht auf Wort oder sonstige Streit einlassen, das bringt nichts. Wir sollen bezeugen. Diamatyrein steckt ja das Zeugnis drin. Und beim Zeugnis sagt man ja nicht eigene Meinungen, sondern gibt etwas weiter, was wirklich da ist, was besteht, worüber man letztlich nicht diskutieren kann. Und Jesus ist uns da ein gutes Beispiel, wenn wir an den Prozess denken, vor dem Hohen Rat, vor seiner Kreuzigung. Da wurde er ja gefragt, ob er der kommende Weltenrichter ist, der Christus. Und da hat Jesus sehr klar zitiert aus Daniel 7, diese prophetische Weissagung der Wiederkunft Jesu, ihr werdet sehen, des Menschen Sohn kommen mit den Wolken des Himmels. Also keine Diskussion, sondern Zeugnis. Spätestens dann wird auch der letzte Atheist und Leugner überzeugt sein, wenn Jesus erscheint. So, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, hier ein Lied zwischendurch zu singen und dass wir dann noch weitermachen. Ist das möglich? Ja, singt ihr noch eins. Es muss ja nicht so lang sein. dass man über die Auferstehung Jesu auch letztlich nicht diskutieren kann. Das ist eine Tatsache, die lässt sich nicht mehr aus der Welt schaffen. Die zweite wichtige Stelle finden wir in Apostelgeschichte 2, in der Pfingstpredigt des Petrus. Das ist ja eine ziemlich lange Predigt. Petrus steigt ja ein dadurch, dass er erklärt, dass die Leute, auf die der Heilige Geist gekommen ist, nicht betrunken sind am frühen Morgen, sondern Gott hat hier einen Teil seiner Verheißung erfüllt. Und dann leitet er über in der Predigt, dass er über Jesus spricht, der ja wenige Wochen vorher dort gekreuzigt wurde. Und wahrscheinlich haben viele der Zuhörer damals bei Pfingsten auch vor Pilatus mitgeschrien, kreuzige ihn. Und deshalb verstehen wir umso besser die Reaktion auf die Predigt. Der Höhepunkt dieser Predigt ist, Vers 36, wenn wir das mal gerade schauen. So wisse es mit Sicherheit das ganze Haus Israel, dass Gott ihn zum Herrn und Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Christus bedeutet hier auch gleichzeitig der von Gott bestimmte Richter über Lebende und Tote nach Daniel 7. Im Text heißt es dann weiter, als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz oder ihr Herz wurde durchbohrt und sie sprachen zu Petrus, was sollen wir tun, liebe Männer und Brüder? Jesus sprach zu ihnen, tut Buße und kehrt um, ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und jetzt kommt in Vers 40, wo das Diamatyrein vorkommt. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Gab er Zeugnis oder bat inständig, können wir auch übersetzen, und ermahnte sie und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Auch hier können wir für unser Zeugnis Wichtiges lernen. Petrus zeigt ja hier letztlich das, was Jesus auch an anderer Stelle mit anderen Worten gesagt hat, dass der Mensch böse ist von Jugend auf, dass aus dem Herzen vieles herauskommt, was die vielen Probleme im zwischenmenschlichen Bereich ausmachen. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Da steht Skolias. Wer medizinisch ein bisschen gebildet ist, der weiß, dass es da einen Fachausdruck gibt, wenn die Wirbelsäule sich verkrümmt. Skoliose. Das ist also eine Skoliose, eine schlimme Krankheit. Gekrümmt heißt dieses Grundwort, aber auch schief, verdreht, unredlich, hinterlistig, falsch, gottlos, unfreundlich. Das ist alles in diesem einen griechischen Ausdruck enthalten. Es ist ein hartes Urteil, aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, wird man das auch dem zustimmen können. Aus dieser Menschheit, die durch die Abkehr von Gott in einen so beklagenswerten Zustand gekommen ist, sollen wir herausgerettet werden. Durch Jesus, lasst euch erretten. Ja, das ist praktisch die Einladung und die Aufforderung, dass wir Menschen zu Jesus einladen, dass sie herauskommen aus dieser Verlorenheit, indem sie ihn als persönlichen Heiland und Retter annehmen. Es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Das hat Petrus in Vers 21 den Hörern damals schon gesagt. Also der Weg ist da, aber es geht nicht dadurch, dass der Mensch total passiv bleibt, sondern Gott erwartet, dass er eine willentliche Entscheidung trifft. Gott wartet darauf, dass Menschen nach Gott fragen, so steht es in den Psalmen. Er schaut vom Himmel, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage, sich nach ihm erkundigt. Und dazu dürfen wir auch einladen, den Kontakt, das Gespräch mit Gott aufzunehmen. Wir erkennen auch weiterhin hier aus dieser Stelle, wie dringlich das ist, mit dem Petrus seine Zuhörer einlädt. Und sicherlich aus dem Grund, weil wir nicht immer die Gelegenheit haben, umzukehren. So wie es in Jesaja 55 heißt, suchet den Herrn, solange er nahe ist, ruft ihn an. Es gibt auch ein zu spät. Nicht erst, wenn der Tod kommt, das kann auch vorher geschehen, wenn sich ein Mensch versperrt. Ja, noch an anderen Stellen in der Apostelgeschichte kommt dieses Wort vor, zum Beispiel in der Schilderung, wo Petrus in das Haus des Hauptmanns Cornelius, Apostelgeschichte 10, eingeladen wird, durch den Heiligen Geist dorthin geführt und dann die Predigt hält. Apostelgeschichte 10, 34. Da beginnt diese Predigt, wo Petrus auch ähnlich wie bei der Pfingstpredigt wieder Jesus in den Mittelpunkt stellt, sein Heilswerk, warum er gekreuzigt und getötet wurde. Ich lese jetzt noch die Verse 42. Jesus hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und Toten ist. Und bei dem Bezeugen ist auch wieder dieses wichtige Wort genannt. Und dann fährt er fort, Vers 43, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Hier haben wir einen weiteren wichtigen Punkt, den Petrus zwar in der Pfingstpredigt nicht zu nennen brauchte, weil das bekannt war, dass Jesus der zukünftige Weltenrichter ist. Aber hier vor den Heiden sagt er das ganz deutlich, Vers 42. Und diese Aussage gehört ja unmissverständlich zusammen mit der Tatsache, dass Gott uns geschaffen hat, ja, dass Jesus auch der Schöpfer ist. Also wer das bestreitet, der entzieht sich dem Boden auch für alle weiteren Dinge, die in der Bibel gesagt sind. Nur unser Schöpfer hat das Recht, von uns Rechenschaft zu erwarten und zu bekommen, wenn wir gestorben sind. Und das Gleiche sagt Paulus auch noch in der bekannten Areopagrede im Kapitel 17, wo er auch vor Heiden Jesus bezeugt. Ein paar Blätter weiter, Vers 31. Vorher spricht er auch sehr klar den Ruf aus, umzukehren zu Gott, sich diesem Gott zuzuwenden, der in Vers 24, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist. Und daran lasst uns festhalten, es gibt nur ein Entweder-Oder zwischen Evolution oder Gott-Schöpfer. Ja, und dann sagt er, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und den hat er für alle beglaubigt, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Auch hier haben wir wieder diese wichtigen Bausteine, um Zeugnis zu geben. Jesu Auferweckung, die Einladung, umzukehren zu ihm und auch die Aussicht, dass wir uns alle einmal vor ihm zu verantworten haben. Das ist vielleicht auch wichtig, dass wir als Christen wissen, dass es zweierlei Gericht gibt. Einmal das Preisgericht, wenn Jesus die Seinen bei seiner ersten Wiederkunft zu sich nimmt und auch die in Christus Entschlafenen auferweckt, zusammen mit den Lebenden dann vereinigt. Dann geht es vor den Gerichtsstuhl Christi, wo auch belohnt wird. Und das andere ist dann das Weltgericht, wenn alle vor dem großen weißen Thron erscheinen, dass wir das auch so auseinanderhalten. Ja, die letzte Stelle, die ist sozusagen der Höhepunkt. Das ist 2. Timotheus 4. Paulus erwartet in der Todeszelle seine Hinrichtung und schreibt den letzten Brief an seinen Timotheus, seinen Mitarbeiter. Und in Kapitel 4 fasst er das noch einmal so zusammen, was für Timotheus so wichtig ist, für seinen Zeugendienst, für seine Arbeit in den Gemeinden. Ich lese ab Vers 1. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor Jesus Christus, dir Martyrein, der Lebende und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Oder um sich die Ohren kitzeln zu lassen. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern. Da steht das griechische Wort nepho, das heißt, dass der Mensch mit allen Sinnen vorhanden ist, also nicht durch Gefühle und sonstige Dinge oder Drogen oder auch bestimmte Art von Musik da in so eine Stimmung kommt. Das Evangelium will nüchtern gehört und angenommen werden. Ja, soweit. Und wenn wir die letzten Verse auf unsere Zeit anwenden, werden wir sagen, es hat sich schon viel eingelöst, was Jesus vorausgesagt hat und der Apostel. Ja, das war jetzt so ein kleiner Streifzug durchs Neue Testament anhand eines wichtigen Wortes. Und das sollte auch eine Einladung sein an euch, wo ich mit der Konkordanz oder mit den Parallelstellen zu arbeiten, die ja in manchen Bibeln am Rand vermerkt sind. Es lohnt sich, weil die Bibel sich selber auslegt. Und das ist ja verständlich, weil der gleiche Heilige Geist der Urheber ist. Ja, mit diesen Worten wollte ich die Predigt jetzt abschließen von 2. Timotheus 4. Das sind ja Aufforderungen auch an uns. Bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Ich bete noch mit uns.